Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ein vergessenes Versprechen. Ich möchte gerne mit einer Frage beginnen. Wer ist der erste Ansprechpartner in deinem Leben? Wer ist die erste Beziehung? Zu wem gehst du, um über irgendetwas in deinem Leben zu reden? Wer ist der, an den du zuerst denkst? Zum Beispiel, wenn du schwer hast, wenn du Probleme hast, vielleicht in deiner Beziehung, vielleicht in der Ehe, vielleicht in der Arbeit, wenn du traurig bist, entmutigt bist, vielleicht in finanziellen Nöten. Wer ist die Person, die du für vertrauenswürdig und kompetent erachtest, um dich ihr zuzumuten? Wem erzählst du davon? Oder auch das andere, dir geht's gut, du bist froh, du freust dich, du bist glücklich. Wem erzählst du davon? Zu wem gehst du zuerst? Oder wenn du krank bist, körperlich oder seelisch verletzt, zu wem gehst du, um zu reden? Mit wem verbringst du dann am liebsten Zeit? Ich weiß nicht, an wen du denkst, aber ich weiß, an wen Jakobus denkt. Und das ist spannend. Wie beantwortet Jakobus sich diese Frage? Wir befinden uns mit dem Predigttext heute am Ende des Jakobusbriefes beim Beginn seines letzten Gedankengangs. Ich lese mal ab Vers 13, Kapitel 5. Leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat einer Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Ältesten zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Was Jakobus sagt, Jesus Gott ist sein erster Ansprechpartner. Und er schreibt es auch an die Gemeinden, er schreibt es an die damals verstreuten Christen und auch an uns, dass Jesus unsere erste Beziehung sein soll. Unsere erste Beziehung, unser ganzes Leben soll um ihn kreisen. Das ist eigentlich großartig. Warum? Da müssen wir schon nicht mehr um uns selbst kreisen, wenn unser Leben um Jesus kreist. Der Jakobusbrief ist ein Liebesbrief. Wenn wir ihn nicht so verstehen, dann oder nicht als solchen lesen, dann mag er vorkommen wie eine Liste von Anforderungen und tu das, tu jenes. Aber Jakobus spricht von den Auswirkungen unserer Liebesbeziehung, unserer Herzensbeziehung zu Jesus Christus. Er versucht den zerstreuten Christen deutlich zu machen, welche Auswirkungen ein hingegebenes Leben an diesen Jesus auf unser Leben hat. Nämlich egal, wie deine Situation aussieht, egal, worin du gerade steckst, egal, ob du gefallen bist, egal, ob das Leben Kopf steht oder du nicht mehr ein- noch ausweist, egal, ob es dir gut oder schlecht geht, geh zu Jesus. Geh zu ihm. Er soll deine erste Beziehung, deine erste Liebe, dein erster Ansprechpartner sein. Wie bei einem frisch verliebten Paar, das nur Augen füreinander hat. So soll es auch bei uns sein. Alles andere soll an zweiter Stelle kommen. Zuerst Augen für Jesus haben. Mit ihm rechnen, an ihn denken. Jakobus ist hier auch ganz nah an Jesus selbst. Denn was sagte Jesus? Was ist das Allerwichtigste für die, die ihm nachfolgen? Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Selbst in Krankheit, die dich überfällt, eine Diagnose, die du plötzlich erhältst, eine Verletzung, die du dir zuziehst, soll Gott dein erster Ansprechpartner sein? Sollst du daran denken, dass du Teil von Gottes neuem Volk bist? Und sollst du auch die Mittel nutzen, die er bereithält? Nämlich Beter herbeizurufen. Er sagt hier nicht, dass du nicht zum Arzt gehen sollst. Gar nicht. Aber es geht um die erste Ausrichtung. Wir sind ja sofort gewohnt, weil wir glücklicherweise eine wunderbare Versorgung haben in unserem Land. Und das ist vollkommen gut und wunderbar. Medikamente, Ärzte, das ist ein Geschenk Gottes. Und es ist nicht falsch. Aber was macht ein Kind zum Beispiel? Wenn ein Kind sich verletzt hat, ruft es dann, Krankenwagen, Krankenwagen! Ja, Doktor, Doktor! Nein, es ruft Mama, Papa. Warum? Weil es die erste Herzensbeziehung ist. Das ist erstmal das, was wichtig ist in so einer Situation. Die erste Beziehung für Geborgenheit und Schutz. Und genauso sollte es bei uns sein mit Jesus und unserem Vater im Himmel. Er ist der erste Ansprechperson für Geborgenheit und Schutz für uns. Was meine ich jetzt mit dem Titel »Ein vergessenes Versprechen«? Für viele ist heute in der Christenheit, ich sag's mal zumindest in der evangelischen, ein vergessenes Versprechen, das Jakobus hier als Wort Gottes gibt. Es ist das doppelte Versprechen, dass wir als Kinder Gottes immer wieder zum einen Heilung, Aufrichtung und Hilfe und zum anderen Befreiung und Vergebung erfahren können. Und es ist der Weg, wie wir in dieser Liebesbeziehung, in dieser ersten Ansprechbeziehung zu Jesus bleiben können. Wie wir ihn als ersten Ansprechpartner behalten können. Erstens das Gebet um Heilung. Wenn wir krank sind, dann sollen wir beten, ja, weil wir leiden. Also Jakobus sagt, wer leidet, der betet. Aber wir sollen auch aktiv werden in der Gemeinde. Ist jemand krank, so rufe er die Ältesten, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und jetzt das Versprechen, das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen, retten, heilen. Ja, ist alles in dem Wort, in dem griechischen Wort sozo beinhaltet und der Herr wird ihn aufrichten. Und dazu ist die erste Voraussetzung, dass man eine Gemeinde hat. Also eine Gemeinde irgendwie darin verwurzelt ist, sich mit einer Gemeinde verwurzelt weiß. Und wir sehen hier, dass es biblisch ist und dass es zum normalen Christenleben gehört. Dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir Gemeinschaft haben, dass wir wissen, dass wir kennen und gekannt werden. Uns interessieren und das andere sich für uns interessieren, dass wir irgendwie voneinander wissen. Interessant ist, dass nicht die Geschwister in der Gemeinde, also die kranken Geschwister, die Geschwister in der Gemeinde, ahnen sollen, dass hier jemand krank ist. Nein, der Kranke ist hier zur Aktion aufgerufen. Ich habe mich immer gefragt, warum ist es so? Nun, zum Arzt muss ich ja auch gehen. Oder ich muss den Telefonhörer nehmen und anrufen, weil ich jetzt irgendetwas habe. Oder der Notarzt kommt nicht einfach so, sondern weil ich ihn rufe oder weil jemand, der bei mir ist, ihn ruft für mich. Warum? Weil wir Glauben haben, dass uns geholfen wird. Weil wir Glauben haben, es ist ein Akt des Vertrauens, dass der, der jetzt kommt oder zu dem ich jetzt gehe, kompetent genug ist, um mir beizustehen oder mir akut zu helfen. Es ist großartig, dass wir wunderbare Ärzte haben, auch in unserer Gemeinde, wo wir wissen können, da will ich hin, wenn es Not ist. Und wisst ihr, so ist es auch mit dem Heilungsgebet. So ist es auch mit dem Rufen der Ältesten. Ohne Glauben machen wir das nicht. Glauben ist unsere positive Antwort auf das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz und was er für uns tun will. Und er hat gesagt, es ist vollbracht. Glaube ist die Antwort auf die Gnade Gottes, die er uns schenkt. Auf das Versprechen, das er uns gibt. Also Gott beim Wort nehmen. Und hier ist das vergessene Versprechen, wenn ihr das macht, wird der Herr euch aufrichten. Wer sind nun die Ältesten, die wir rufen sollen? Nun, hier sind sich die Ausleger uneins. Es gibt so zwei Richtungen, im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Zum einen, so wie wir lesen, auch zum Beispiel in der Hoffnung für alle, die Gemeindeleiter sollen wir rufen. Ja, also der Kirchenvorstand oder Menschen aus dem Kirchenvorstand, von denen die Gemeinde leiten. Die andere Möglichkeit, damals wurde die Gemeinde in Jerusalem zerstreut, das lesen wir in Apostelgeschichte 8, und sie wurden verstreut über ganz Israel und da gab es offensichtlich keine so geordneten Gemeinden, sondern gab es Ansammlungen, einzelne Christen. Und dann waren die Ältesten diejenigen, die bereits lange Christen waren oder länger Christen, schon Erfahrungen hatten, auch mit dem Heilungsgebet, die den Glauben haben, der vielleicht dem Kranken fehlt. Das ist ja egal, das ist auch bei den anderen Leitern so. Ja, wenn derjenige ruft, so bitte bete mit mir, dann bitte hilf mir glauben. Ja, ich brauche das jetzt. Wie auch immer. Im Neuen Testament gibt es die Gaben der Heilung. Im Neuen Testament wissen wir, dass Jesus denen, die nachfolgen, den Auftrag gibt, zu heilen. Das heißt, wir sind ja Christen und Christen heißt ja die Gesalbten. Und das haben wir uns ja nicht selbst gemacht, sondern Das hat Jesus geschenkt. Er ist der Gesalbte, der Messias. Und die Christen sind die, die auch mit dem Heiligen Geist angetan sind. Also wir wollen uns ermutigen lassen, in jede Richtung einander aufzurichten oder dem Herrn die Möglichkeit geben, aufzurichten. Und natürlich nicht nur, wenn wir wissen von jemand, der krank ist, natürlich uns auch melden. Ja, und nicht sagen, man muss sich selber jetzt melden. Ja, sonst. Aber versteht, was ich meine hier. Es ist ganz klar, da ist etwas, da ist ein Versprechen, das Gott gibt. Seiner Gemeinde, seinem Volk, überall. Gott will handeln. Und dieses wollen wir kultivieren, auch in unserer Gemeinde. Ich denke, beides ist gut. Ja, ob du rufst mich oder Hauskreisleiter oder Menschen, wo du sagst, Mensch, die sollen über mich beten. Oder jemand anders rufst. Und mit Ölsalben heißt es dann weiter. Auf jeden Fall spricht Jakobus hier von einer Gebetskultur, wie den Kranken und Gebundenen geholfen werden soll. Nun gut, was soll getan werden? Über ihm soll gebetet werden. Ja, das ist das Erste. Gebetet werden. Und zweitens, er soll sie mit Öl, oder soll mit Öl gesalbt werden im Namen des Herrn. Nochmal das Versprechen. Das Gebet des Glaubens wird dem Menschen helfen, retten, heilen, befreien, erlösen. All das bedeutet dieses griechische Wort Sozo und der Herr wird ihn aufrichten. Und das ist ein wunderbares Versprechen. Und hier ist nicht von spontaner Wunderheilung die Rede. Das kann passieren. Das wünschen wir uns natürlich immer. Auf jeden Fall aber wird dem Kranken geholfen. Das heißt, er wird aufgerichtet. Und das ist ja auch unsere Erfahrung im Natürlichen, wenn wir zu Ärzten gehen, wenn wir uns mit Krankheiten beschäftigen oder damit zu tun haben, dass wir Unterschiedliches erleben. Dass manches lange dauert. Ja, wo man sagt, warum dauert es so lang? Das sind Prozesse, die da sind. Lange Therapien manchmal. Und da ist wichtig, durch Gebet Zuspruch zu erhalten. Und wichtig ist, dass das Wichtigste bleibt. Und das Wichtigste ist die Rettung, die Beziehung, die wir zum Vater haben durch Jesus. Dass wir uns auch nicht durch Krankheit, durch eine Diagnose wegziehen lassen von der vertrauten Beziehung zu ihm. Sondern dass wir uns ermutigen lassen, dran zu bleiben, zu sagen, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Du bist bei mir, egal wie es mir geht, ich halte an dir fest. Die Geborgenheit in der Liebe des Vaters. Nicht die körperliche Heilung ist das Wichtigste, sondern die Vergebung der Sünden und dieses Reinbleiben im Herzen, diese Verbindung mit Jesus und dem Vater. Und das hat die Lesung heute gezeigt. Im Markus-Evangelium. Jesus vergibt dem Gelähmten die Sünden. Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann sagen die, ja, wie kannst du sowas sagen? Nur Gott kann vergeben. Und dann sagt er, okay, was ist leichter? Sünden vergeben oder heilen? Und Jesus heilt. Stellt auch körperlich wieder her. Und das zeigt uns, ja, das Innere ist das Wichtigste. Aber auch das Andere will Gott tun. Sonst würden wir auch nicht zum Arzt gehen. Sonst würden wir keine Tabletten nehmen, wenn wir nicht heil werden wollen, wenn wir nicht glauben, dass es wieder gut werden kann. Also Gott, Jesus stellt die Gottesbeziehung wieder her, das ist alles Wichtigste. Warum salben mit Öl? Das ist jetzt auch eine gute Frage. Ich habe Öl dabei. Warum Öl? Ist es magisch? Nein. Es erinnert den Kranken daran, ein Königskind zu sein. Wenn du Christ bist, wenn wir als Christen einander dienen, dann haben wir schon den Schritt des Glaubens getan, dann sind wir Getaufte, dann sind wir Gesalbte, dann sind wir Königskinder. Im Alten Testament wurden Könige gesalbt, wurden Priester gesalbt und genau das gilt. Keine Krankheit kann daran was ändern, kein Umstand kann daran was ändern. Du bist gesalbt, du bist ein Priester vor Gott, du bist wert geachtet, du hast alles, was du brauchst. Der Heilige Geist erfülle dich neu, seine Heilungskraft durchströme dich und durchflute dich und sei erfüllt mit Gottes Leben. Und alles, was dem Leben entgegensteht, muss gehen. Und das soll das Öl ausdrücken, dass er spürt, dass er es riecht. Zweitens, die Beichte. Zweiter Teil des vergessenen Versprechens. Wenn wir gesündigt haben, schreibt Jakobus weiter, wird uns vergeben. Also wenn wir etwas mit uns herumschleppen, immer noch, was uns von Gott trennt, Nochmal, seit Jesus Christus da gehangen ist, trennt Gott nichts mehr von uns. Er hat ein für alle Mal unsere Sünde getragen. Wenn uns etwas trennt, dann trennt uns etwas, weil wir selbst daran festhalten, weil wir selbst darin gebunden sind. Aber von ihm, von seiner Seite ist der Himmel offen. Also was sollen wir tun? Wir sollen einander die Sünden bekennen und füreinander beten. Dazu braucht man natürlich Vertrauen. Also wir tun es ja auch im Gottesdienst, auch wenn wir sagen, ja, der allmächtige Gott, erbarme sich unser, vergebe uns unsere Sünde. Auch das ist ja gemeinschaftliches Gebet, aber es geht noch konkreter. In manchen Dingen ist es auch notwendig, konkreter zu werden. Es geht um ein befreites Christenleben. Wie kommen wir in die Freiheit? Das ist der zweite Schritt unserer Willkommensschritte, ja? Freiheit erleben, Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und dann einen Unterschied machen können. Freiheit erleben. Wir glauben, dass dazu Gemeinschaft wichtig ist. Gemeinschaft. Und genau das sagt Jakobus, der zweite Teil des vergessenen Versprechens ist die Beichte. In der katholischen Kirche gibt es die Beichte im Beichtstuhl, bekannt und gemieden von vielen, weil oft falsch vermittelt, vielleicht oft falsch verstanden und praktiziert. Die evangelische Kirche hat das Beichtgespräch, aber das führt auch ein Nischendasein ein wenig. Aber es geht darum, im Namen Jesu, in der Autorität und durch und mit der Hilfe eines Bruders, einer Schwester Freiheit und Vergebung zu erlangen, dass wir verstehen, wir können das tun füreinander. Wir sollen das auch tun miteinander. Das ist ein Problem, das du hast mit Zorn. Ein Problem mit Pornografie, Kaufsucht, mit zu viel Essen, mit Computer, mit unreinen Gedanken. Vielleicht mit quälender Angst, vielleicht was auch immer. Und weil die Dinge zur Sucht werden, weil sie uns beklemmen, weil sie uns festhalten, werden sie als Sünde erkannt. Und das Bekenntnis der Sünde voreinander, vor einem anderen Christen, bringt den Durchbruch zur Gemeinschaft. So nennt es Bonhoeffer, den Durchbruch zur Gemeinschaft. Warum? Weil Sünde will mit uns allein sein. Wer sündigt, der will keine Gemeinschaft, der will nicht das, was ans Licht kommt. Oder er denkt, wenn es ans Licht kommt, was ist dann? Also zieht man sich zurück aus der Gemeinschaft, scheut man das Licht. Und diese Sünde vergiftet uns von innen. Aber durch die Beichte kommt und darf alles ans Licht. Und das ist großartig. Das ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Er will uns frei haben. Weil Jesus ja bereits dafür gesorgt hat, dass uns vergeben ist, dass uns Heil und Heilung geschenkt werden soll und Befreiung. Erfahrbar wird es erst, wenn durch das Bekenntnis die Sünde die Macht verliert. Wenn uns jemand es zuspricht, dir ist vergeben. Ich sag dir das auf den Kopf zu. Jakobus ermutigt uns dazu, dieses vergessene Versprechen der Gemeinschaft neu für uns zu ergreifen. Bring die Dinge in Ordnung. Bring sie ans Licht gegenüber einer Person des Vertrauens, die dir, nachdem du es bekannt hast, Befreiung zuspricht. Interessant ist auch der Aspekt, dass es tatsächlich einen Zusammenhang hier gibt zwischen Sünde und Krankheit. Nun, wir kennen das, ja. Psychosomatik nennen wir das. Ja, wenn wir falsch leben, wenn wir ungesund leben, wenn unsere Psyche angeschlagen ist, dann setzt sich das auch auf den Körper nieder und so. Bis zum Krebs kann es sein, bis allem. Es ist nicht der einzige Weg, aber es kann sein. Und dann wird uns die verheißen hier und dann werdet ihr gesund werden. Weil wenn Sünde ein Problem ist, das auf den Körper schlägt und davon befreit wird, dann kommt Gesundheit. Das ist, was Jakobus hier sagt. Und Gott will das nicht. Also, das vergessene Versprechen, ich komme zum Schluss, geht in zwei Richtungen. Hilfe, wenn du krank bist. Nutze das Gebet deiner Geschwister. Lasst uns diese Kultur leben. Das Ölfläschchen steht dafür. Es ist ein Angebot, es ist ein wunderbares Geschenk, das der Herr uns macht. Damit du aufgerichtet wirst, damit du Heilung empfängst. Und zweitens Vergebung und Befreiung. Wenn du nicht weiterkommst, dann such dir jemanden, eine Zweierschaft mit jemandem, dem du es sagst, damit du frei wirst. Jakobus ermutigt uns als Gemeinde, das Gebet der Gerechten, schreibt er am Ende, vermag viel. Und dann sagt er, Elia war ein Mensch wie wir. Ja, Elia. Und er erzählte die Geschichte, wie Elia gebetet hat und es hat aufgehört zu regnen und wie er dann nach 3 Jahren wieder gebetet hat und es hat angefangen zu regnen und es hat angefangen zu blühen. Nun, Jakobus vergleicht ihn mit uns. Warum? Weil auch wir einfache Menschen sind, aber weil auch wir wie er den Heiligen Geist haben. Und hier ist es wieder. Wir sind gesalbt als Menschen mit dem Heiligen Geist und darum lasst uns von ihm erfüllt werden und mit ihm erfüllt bleiben, damit unsere erste Beziehung, unsere erste Liebe, unsere erste Ansprechperson Jesus ist. Jesus, du bist alles. Du kommst zuerst. Dich wollen wir lieben, dich wollen wir loben, dich wollen wir ehren über unserem Leben. Und dann passiert als Folge auch das, was Elia passiert ist. Er spricht das Wort und es fängt an zu blühen. Und es ist auch Gottes Perspektive. Wenn wir in dieser Freiheit leben, Jesus als erste Ansprechperson haben, dann wird unser Leben Frucht bringen. Sagt er selber, wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du da bist. Und wir danken dir, Herr, dass du unsere erste Ansprechperson sein willst. Herr, wenn es uns schlecht geht, dann sollen wir beten. Herr, wenn es uns gut geht, dann sollen wir dich loben. Und wenn wir krank sind, dann sollen wir annehmen, was du uns gegeben hast in deiner Gemeinde. Was für ein Segen. Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass du uns Menschen gegeben hast, die glauben, die vertrauen und die uns in unserer Schwachheit immer wieder auch aufrichten können. Danke für dieses Geschenk der Gemeinschaft. Und Vater, ich bete heute für jeden, der da noch nicht durchgebrochen ist in diese Gemeinschaft mit dir, dass es heute geschieht, dass du heute zeigst, Jesus, dass du am Kreuz gehangen bist, um unsere Schuld zu tragen und zur Sünde, alles, was uns von der Gemeinschaft mit Gott trennt. Du hast alles getan. Der Weg ist frei. Und so rufst du heute zum Glauben und rufst du heute zur Gemeinschaft. Der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.